Ja, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe und so es mir ins Herz gefallen ist, in welche Richtung Gott, aus welcher Bibelstelle er mich da inspirieren möchte und ich es gern weitergeben soll, da war ich echt auch voller Zweifel, weil ich gedacht habe, ist es denn das Richtige? Ich kenne das eigentlich gar nicht, dass ich so in Zweifel bin. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das jetzt wirklich richtig ist, dann musst du mir jetzt ein total deutliches Zeichen senden. Dann habe ich am nächsten Tag die Bibel-App aufgemacht und habe genau die Bibelstelle gekriegt, die ihr jetzt gleich seht. Dann habe ich die Predigt weiter vorbereitet, das werdet ihr jetzt auch während der Predigt gleich sehen. Und irgendwie ist mir das so gekommen, dass ich da auch über einen Baum sprechen will. Und irgendwie habe ich gedacht, ich bräuchte schon noch eine weitere Bestätigung. Und als ich dann gestern spazieren gegangen bin, habe ich ihn gesehen. Den seht ihr dann auch gleich. Und der Gottesdienst natürlich heute, der war absolut genau in die Richtung. Und ich danke dem Herrn dafür, dass er spricht und dass er uns jetzt ermutigen will. So, jetzt gehe ich nochmal ganz auf den Anfang zurück. So, ja, jetzt. Natürlich, Jakobus 2, Jakobus 1, 2 bis 4. Natürlich hat dann der Feind auch noch dafür gesorgt, dass die Übertragung hier nicht funktioniert. Aber wir haben natürlich wieder jemanden mit Talent, den Michael Günther. Und der hat es jetzt trotzdem hingekriegt, dass ich euch auch eine Präsentation zeigen kann. Ne? Also, wir lassen uns nicht aufhalten. Also, die Bibelstelle ist interessant, Jakobus 1, 2 bis 4. Der ganze Jakobusbrief ist interessant. Ne? Der fordert nämlich heraus und es wird viel hin und her interpretiert im Jakobusbrief. Weil die Aussagen teilweise so hart sind, also wir sprechen ja hier vom Halbbruder von Jesus, Jakobus ist der Halbbruder von Jesus und der war nicht zimperlich in seiner Verkündigung, lest mal den Jakobusbrief durch und ihr werdet merken, es kommt durchaus Unwohlsein auf, wenn man den Jakobusbrief an sich anlegt. Ne? Man kann ihn natürlich auch an andere anlegen und sagen, ja, wenn der oder die das auch machen würde, dann, aber wenn man das dann an sich selbst anlegt, dann wird man doch sehr herausgefordert. Und diese Bibelstelle, Jakobus 1, 2 bis 4, die fordert mich heraus, vielleicht dich auch. Da steht nämlich, haltet es, ich sage es jetzt mal in der Einzahl, halte es für reine Freude, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du in verschiedener Weise auf die Probe gestellt wirst. Ja. Du weißt ja, dass du durch solche Bewährungsproben für deinen Glauben Standhaftigkeit erlangst. Und die Standhaftigkeit, die du damit erlangst, bringt wiederum das Werk zum Ziel. Du sollst nämlich zur Reife kommen, der es an nicht mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und ich danke dir, Herr, für dieses Wort und bitte dich, dass du es uns groß machst, dass es uns stärkt, dass es uns die Augen öffnet und dass wir erkennen, du bist Herr und du bist Gott. Und ich sehe hier im Prinzip drei Sachen, nämlich erstens die Bewährungsprobe, zweitens die Standhaftigkeit, drittens die Reife. Diese drei Punkte spricht Jakobus hier an und er spricht in seinem ganzen Brief, ihr könnt ihn echt mal durchlesen, immer, es wiederholt sich immer eines, ganz bis zum Schluss, wo er dann einen Blick sogar in den Himmel wirft. Es geht ihm letztendlich immer nicht um den Anfang, sondern es geht ihm immer um das Ende. Also immer nicht um den Start, sondern um das Ziel. Es geht ihm nicht um das, was du vorher machst, sondern immer um das Ergebnis. Als ich als Gas- und Wasserinstallateur gelernt habe, da war ich zunächst ziemlich unwissend. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Da kommt man so als 17-jähriger Lehrling da irgendwo hin und muss da mit diesen harten Männern mit ihren blauen, ölverschmierten Anzügen da plötzlich umgehen. Wollte eigentlich, natürlich hat mir das nicht so gesagt, eigentlich wollte mir lieber daheim bei der Mama bleiben und schön bemuttert werden. Aber da gab es plötzlich keine Mama mehr, die da geholfen hat. Hab übrigens gestern hat der Präsident der Handwerkskammer gesagt, dass die Bewerberinnen und Bewerber in der heutigen Zeit nicht deshalb keine Lehrstelle finden, sondern weil sie nicht mehr belastungsfähig sind, weil sie zu sehr bemuttert sind offensichtlich. Und das fand ich schon auch sehr hart in der damaligen Zeit. Plötzlich war ich mit diesen Männern da auf der Baustelle und dann war es teilweise kalt und zugig in diesen Hallen und dann war keine Toilette da. Also da war es ja nicht, in den 80er Jahren war es nicht so, dass du da irgendwelche Baustelleneinrichtungen gehabt hast und konntest sagen, hallo, wenn mehr als 5 Arbeitnehmer auf einer Baustelle sind, muss aber eine Toilette da sein mit Handwaschbecken. Und wenn es mehr als 10 Arbeitnehmer sind, dann braucht es sogar eine Dusche. Wenn ich das meinem Meister gesagt hätte. Naja, also auf jeden Fall ist man da hingekommen und hat gemerkt, man ist ziemlich unwissend. Und das Ganze nenne ich einfach, zunächst mal ist es echt eine Bewährungsprobe. Also wenn du in eine Lehre einsteigst, dann ist es tatsächlich erstmal wie eine Bewährungsprobe. Und da kommt es dann drauf an, was der Handwerkspräsident gestern gesagt hat. Wenn du letztendlich in der Bewährungsprobe bemuttert werden willst und dann nicht einfach, entschuldigt den Ausdruck, am Mann hinten in der Hose hast, dann wirst du keine Standhaftigkeit erlangen. Und das Geniale daran ist aber, irgendwann konnte ich meine Lehrzeit verkürzen, weil ich total durchgestartet bin und konnte die zweitbeste Prüfung machen. Wir waren allerdings nur 2, die die Lehrzeit verkürzt haben. Aber ist schon was, ich konnte die Lehrzeit verkürzen. Ne? Na gut, der andere, muss man ganz ehrlich sagen, der war ein Sohn eines sehr geehrten Handwerkskammerbetriebsmeisters. Und da haben sie gesagt, auch mein Gesellenstück ist total super, aber kleine Nuancen waren dann beim anderen halt besser. Ne? Also, genau. Plötzlich war ich reif. Irgendwann mal, schon nach dem ersten Lehrjahr, war ich reif, dass mein Meister gesagt hat, du gehst jetzt da hin und verlegst jetzt da die Fußbodenheizung. Also da musste ich aber erstmal diese Bewährungsprobe durch, dass der überhaupt mal geschaut hat, macht er das überhaupt? Und als er da ankam, ich war damals nicht größer als jetzt, als ich da ankam mit meinem Meister, und ich weiß noch, wie der geheißen hat, der Mann, ich sage jetzt den Namen nicht, hat der Meister gesagt, so, das ist der Richard, der macht jetzt hier ihre Anlage. Und da ist der Bauherr fast aus allen Wolken gefallen. Der hat gedacht, mein Meister macht jetzt einen Scherz, weil ich war ja mit 17 Jahren weder Bartwuchs noch sonst irgendwas. Also ich habe wahrscheinlich ausgesehen wie 12 oder 13, nehme ich mal an. Und jetzt war ich da mit meinem blauen Anzug gestanden und der hat gesagt, das macht er jetzt. Ne? Der war den ganzen Tag war der neben mir gestanden. Ich war allein auf der Baustelle. Musste da Rohre verlegen und alles. Und irgendwann hat der geschnallt, der Junge ist in Phase 3. Die Reife. Hat wirklich die Reife dazu, hier meine Heizungsanlage zu installieren. Und das war aber ein Preis, den ich bezahlen musste, die Bewährungsprobe, die Entmutterung, entschuldigt den Ausdruck, ich sag's euch, das fordert uns heraus, ich weiß es, die Standhaftigkeit, auch mal zu sagen, ich bleibe auch stehen, wenn es schwierig ist. Aber das Ziel ist die Reife. Und bei allem, was wir jetzt aus dieser Bibelstelle herausziehen, das Ziel ist immer die Reife. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, wollen wir reifer werden in Christus? Ja oder nein? Und dann habe ich jetzt eine herausfordernde Botschaft für euch. Aus meiner biblischen Kenntnis wird es ohne die Bewährungsprobe und ohne den Test der Standhaftigkeit nicht zu einer Reife kommen. Wer Phase 1 und Phase 2 nicht durchlebt, bleibt ewig eine unreife Christin oder ein unreifer Christ, der vom Wind hin und her geweht wird. Und deswegen sagt Jakobus, wir sollen Freude daran haben. Warum? Warum hat mich mein Meister denn hergenommen? Nun nenne ich es einfach mal. Nicht, weil er mich hernehmen wollte und mich kaputt machen wollte, sondern ich war dann mal mit ihm im Auto gesessen und habe rumgejammert, dass alles so schwierig ist und so hart. Da hat er zu mir gesagt, ich will aber, dass du mal ein guter Monteur wirst. Und da war mir das klar, genau das ist es. Das war kein Schleifer, der mich geschliffen hat, um mich kaputt zu machen, sondern der wollte, dass ich ein guter Monteur werde. Und ich bin echt ein guter Monteur geworden. Nicht, dass ich mir jetzt hier ins falsche Licht drücken will, sondern ich bin ein guter Monteur geworden und habe dann einen weiteren Werdegang ja gemacht. Aber ich kann heute nur dafür werben. Ich habe gestern in der Handwerkspräsident hat gesagt, es fehlen so viele Leute gerade in dieser Gas- und Wasser-Sektion. Das ist der genialste Beruf, den es gibt. Ey. hört auf rumzustudieren, macht erst einen Handwerksberuf, dann könnt ihr studieren. Was du nämlich kannst mit der Hand, das kann dir niemand nehmen. So, das also zum Einstieg. Solltest du eine Lehrstelle haben, wo deine Vorgesetzten das nicht mit dir vorhaben, dass sie dich zur Reife führen, dann kannst du echt knicken. Wenn du wirklich nur Schleife hast, die einfach nur schleifen, das bringt nichts. Sondern es muss immer dahinter stehen, die Reife. Und deswegen ist die Botschaft, die der Jakobus uns hier gibt, das Leben immer vom Ziel her denken. Immer vom Ziel her denken. Wisst ihr, weiter hinten in seinem Brief sagt er sogar, und wenn alles total bescheuert läuft, es bleibt immer dein Ziel als Königskind Gottes, dass du den Himmel erben wirst, dass jetzt Jesus ein Haus baut. Und vom Ziel her denken. Ich habe heute Morgen in der Bild am Sonntag gelesen, wie vererbt man richtig, dass man keine Steuern zahlen muss. Wann macht man denn überhaupt sein Testament? Wenn ich jetzt wahrscheinlich fragen würde, wer ein ordentliches Testament von euch gemacht hat, vielleicht, ich will es nicht sehen, aber vielleicht würde ich mich wundern, denn da steht drin, man kann schon ab 16 Jahren ein Testament machen. Und dann steht drin, wenn man seine Familienplanung abgeschlossen hat, spätestens dann muss ein Testament her. Und viele Leute machen das nicht, aber dann kommen vielleicht Krankheiten oder sonst irgendwas dazu. Und genau diese Vorbereitung, dieses vorausschauende Leben vom Ziel her zu denken. Also ich habe es letzte mit meiner Frau auch gehabt, ich habe sie mal gefragt, wie hoch ist eigentlich die Sterbequote des Menschen? Und sie hat gesagt, die liegt nach wie vor bei 100%. Ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man in der Zeitung dann immer liest, wir haben eine geringere Sterbequote oder irgend sowas. Ne? Das bezieht sich auf eine Krankheit. Aber die Sterbequote des Menschen liegt bei 100%. Also selbst wenn du die schlimmste Krankheit jetzt hier mal überlebst, ist es im Prinzip nur ein Hinauszögern. Und da trifft es auch den Jeff Bezos, den Chef von Amazon, und es trifft auch den, wie hat der vor Apple geheißen, den hat den Jobs hat's auch erwischt, trotz iPhone und allem drum und dran. Wie? Den Bill Gates, ne, der lebt noch. Den wird es aber auch treffen, ja. Leben vom Ziel her denken. Das große Ziel ist, was würdest du heute machen, wenn du morgen weißt, dass der Herr dich heimruft? Und das ist herausfordernd, weil du würdest teilweise ganz andere Sachen machen. Und als ich jetzt diese ganzen Passagen mit Erbschaft und so weiter gelesen habe, hat mich das total getriggert, weil ich ja diese Predigt vorbereitet habe. Da denke ich mir, Herr, warum schreibst du das auch heute gerade noch in die Bilder am Sonntag? Dass ich jetzt auch da natürlich vom Ziel her denken muss. Was ist denn mein Ziel? Was ist dein Ziel beim Testament? Dass deine Familie eine geordnete Übergabe vorfindet, oder? Ich bin im Baugewerbe. Wir kaufen viel, wir wollen Grundstücke kaufen für Straßenbau. Wir haben in Johannisthal eine Behelfsbrücke gebaut. Da haben wir von einer Grundstücksgemeinschaft 50 Quadratmeter gebraucht. Ganz kurz geht es darüber. Da mussten wir alle Hebel in Bewegung setzen, weil die so verstritten waren. Das sind 6, 7 Leute, weil da kein Testament, nichts da war. Und das ist das totale Chaos. Und der eine will das nicht und der andere will jenes nicht, bis zum höchsten richterlichen Entscheid, dass man enteignen muss. Und da denke ich mir, Herr, ich will von hinten her denken. Ich möchte, wenn ich hier abtrete, dass es schön geordnet unter meiner Familie weitergeht. Also, Leben vom Ziel her denken. Jetzt kommt es mit dem Baum und mit dem Führerschein. Ich lass uns heute mal so durch 2 Beispiele fahren. Die Bewährungsprobe. Ein gutes Beispiel ist der Baum. Also ihr seht mal, ist doch was ganz Faszinierendes. Als ich am Freitag so durch die Natur gejoggt bin und über die Predigt so nachgedacht habe, habe ich mir die Bäume angeschaut. Habe ich mir gedacht, da statzt ein Stück dickes Holz aus der Erde raus. Das ist einfach nur hartes Holz, oder? Ich habe da ganz besondere Erinnerungen an dieses Holz, weil als Kind, da haben wir immer einen Mann besucht, der hatte ein Holzbein. Das habe ich aber vorher gar nicht gewusst, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihm als Kind mal entgegengerannt bin und wollte ihn am Bein umarmen. Und ich bin immer mit dem Kopf voraus so in die Beine rein bei den Leuten, ne? Und dann habe ich gedacht, ich bin gegen eine Wand gerannt. Und dann hat man mir gesagt, dass der arme Mann im Krieg sein Bein verloren hat, und es war ein Holzbein. Da statzt so ein Stück Holz aus dem Boden raus. Und wenn du das im Winter oder so anschaust, das sind auch die ganzen Äste, alles, was da drin ist, einfach nur Holz. Und dann bin ich total fasziniert. Irgendwann wachsen da plötzlich wieder Blätter aus dem Holz raus. Dann wachsen irgendwelche Blüten. Und jetzt läufst du rum und es liegen überall Äpfel rum, weil es uns in Deutschland leider zu gut geht und das ganze Zeug verrottet mittlerweile überall. Und dann wachsen plötzlich Äpfel und die schmecken so richtig gut. Also das ist doch allein so, ein Baum ist doch ein Wunder. So, jetzt hat der Baum, also die Bäume, die ich kenne, außer vielleicht deine Bonsai-Bäume, die du daheim hast, keine Ahnung, was du für ein Gartenfreak bist. So die richtigen Bäume, die stehen echt draußen. Ne? Die sind der Kälte ausgesetzt, dann sind sie der Hitze ausgesetzt. Dann sind sie mal der Trockenheit ausgesetzt. Und dem Wind, ne, sind sie ausgesetzt. Und Parasiten wollen auch ran, genau. Und das ist die Bewährungsprobe. Und Gott hat uns in der Natur, und so heißt es auch, wir sollen auf die Natur schauen und von der Natur auch lernen, wie der Schöpfer das alles angeordnet hat. Und ich sage jetzt einfach, lerne mal von dem Baum. Der ist von Gott dahingestellt, um Frucht zu bringen, um reif zu werden. Aber er wird einer harten Bewährungsprobe ausgesetzt. Kälte, Hitze, Trockenheit, Wind, Parasiten. Ich weiß nicht, vielleicht wird es dem Baum besser gefallen, wenn er, grüß dich, vielleicht würde es dem Baum besser gefallen, wenn er gleich reif sein könnte, oder? Also, wie wir früher noch in der Landwirtschaft tätig waren, da war es noch ganz anders, da musstest du noch aussäen, dann musstest du warten, dann hast du gehofft, dass die Bewährungsprobe für deine Aussaat nicht zu hart wird und nach der Bewährungsprobe ist dann die Reife gekommen und dann hast du das ganz anders wertgeschätzt, das Ganze. Ne? Die Wertschätzung war viel größer. Jetzt gehst du einfach in den Laden rein und da liegt alles voll, dann betatschst du mit deinen Händen jede Tomate, drückst sie durch, die Melone, da klopfst du drauf, ne? den Spargel machst du quietsch-quietsch-test und was weiß ich was. Weil du ja nur das Beste kaufen willst. Du kannst es gar nicht mehr wertschätzen. Das Zeug liegt einfach da. Wir waren jetzt in einem Hotel. Sorry, Leute. Da wird gefressen und aufgeladen und weggeschmissen, was das Zeug hält. Sobald so ein Buffet offensichtlich nichts mehr kostet, verhalten sich die Menschen schlimmer wie die Tiere. Und da denke ich mir, hey, Gott hat die Bewährungsprobe gesetzt. Der Baum, der setzt sich der Kälte aus, bis die Frucht kommt. Und dann muss er sich gegen alles stemmen und das trifft auch dich und mich im Leben. Auch du wirst im Leben verschiedene Phasen durchlaufen in dieser Bewährungsprobe. Wisst ihr, du wirst Kälte durchlaufen. Vielleicht lehnen dich irgendwelche Menschen ab. Das ist auch eine Kälte, die du erlebst. Du wirst Hitze erleben, Trockenheit. Es kann sein, dass in deinem Leben momentan alles ziemlich trocken ist. Die Tamara hat ja so ein kleines Beispiel gebracht, dass du meinst, du bist eigentlich in der Wüste, nichts passiert, nichts geht voran. Ist mein Leben überhaupt noch fruchtbar? Was ist da los? Und jetzt kommt eben diese Botschaft des Jakobus. Freue dich, wenn du in dieser Bewährungsprobe bist, weil er hat ja ein Ziel mit dir, der Herr. Er will nämlich, dass du standhaft wirst und aus dieser Standhaftigkeit ein reifer Christ, eine reife Christin wird. Du wirst dem Wind ausgesetzt, du wirst Stürmen ausgesetzt. Es läuft nicht alles so in deinem Leben. Die Bibel sagt uns, die Pläne schmiedet der Mensch, aber was letztendlich passiert, das macht der Herr. Das kann sein, dass der das ganz anders sieht als du. Na gut, der Führerschein ist natürlich auch so ein schönes Beispiel, ne? Das finde ich ein geniales Beispiel, weil du machst zwar vorher so Theorie, aber die setzen dich dann sofort, wenn die Fahrstunden angehen, oder? Setzen die dich sofort in dein Auto rein. Und der Hammer ist, die fahren dann mit dir nicht irgendwo im Disneyland rum oder sagen wir mal, machst mal Autoscooter oder sonst irgendwas, sondern der Fahrlehrer ist mit mir gleich voll in die Stadt gefahren. Ne? Und ich habe immer gedacht, wow. Ich meine, ich war dann zufrieden, dass er auch noch Pedale hatte, weil ich gedacht habe, naja, ist schon schön. Ne? Aber wisst ihr, wenn wir das nicht machen würden, dann kannst du zwar vielleicht auf der PlayStation 5, da gibt es auch schöne Fahrsimulatoren und so weiter, das kannst du alles machen. Aber du wirst mal, wenn du an Fahrsimulator gefahren bist oder an Flugsimulator, spätestens dann merken, wenn du ein echtes Auto fährst oder ein echtes Flugzeug fliegst, dass da noch aber himmelweiter Unterschied ist, ne? Weil da ruckelt es dann plötzlich, dann hast du auch Menschen, die dich überhaupt nicht beachten, da kommen Fahrradfahrer dazu, Fußgänger und alles, was man eigentlich nicht braucht als Autofahrer. Da lassen die dich doch sofort da rein und Leute, das ist eine Bewährungsprobe. Was ist denn aber das Ziel will dich der Fahrlehrer kaputt machen? Will der dich charakterlich zerstören? Will der, dass du endlich mal erkennst, wie minderwertig du bist? Nee, der Fahrlehrer hat das Ziel, dass du reif wirst, ohne ihn im Straßenverkehr zu fahren. Heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, war jemand vor mir, wo ich gedacht habe, man bräuchte vielleicht doch noch mal Stufe 1 oder 2. Da brauche ich dann immer Geduld, ne? Sorry, ihr lieben Omis und Obis. Ich sage dann immer, wenn der Opa dann einmal in 4 Wochen am Sonntag seinen frisch gewienerten Mercedes AMG aus der Garage holt und nicht weiß, dass es mehr als 2 Gänge gibt, dann muss man halt auch Geduld haben, ne? Also die Reife kann auch verloren gehen. Du fährst voll im Verkehr, das ist eine Bewährungsprobe, Leute. Und jeder von euch, der den Führerschein gemacht hat, oder, hat es doch nicht gemacht, um die Bewährungsprobe zu machen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, Mensch, das ist toll, mit dem Fahrlehrer durch die Gegend zu fahren. Hoffentlich bleibt es jetzt immer so. Ich will immer mit dem Fahrlehrer fahren. Da fühle ich mich sicher, der sagt mir, wie es lang geht. Und manche Christen, die keine Reife erlangen, die sind so. Es gibt ein altes Lied von Bettina von Bracken, die ist in der Gemeinde in Dostet. Das Lied ist total genial. Das heißt nämlich, ohne meinen Pastor gehe ich nicht mehr raus. Und dieses Lied handelt eben von nicht reifen Christen, die sich sagen, jetzt habe ich meinem Nachbarn was von Jesus erzählt. Und dann gehen sie heim und rufen an und sagen, Pastor Richard, ich habe meinem Nachbarn was von Jesus erzählt, du musst jetzt unbedingt kommen, damit wir den Nachbarn zu Jesus führen. Da denke ich, nee, das ist der Auftrag für uns allen, oder? Da musst du denn zu Jesus führen. Also die Reife, die kommt doch dann tatsächlich durch die Bewährungsprobe. Könnt ihr da einen Paradigmenwechsel machen, dass ihr euch echt freut, wenn ihr in einer Bewährungsprobe seid? Vielleicht nach der heutigen Predigt. Denkt an den Baum. Denkt an den Führerschein. Und dann kommt die Standhaftigkeit. Der Baum, ne? Schaut mal, der Linke, das ist doch genial. Der steht da im Sturm drin. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, wenn ich stur war, der Baum, der sich nicht biegt, bricht. Es stimmt. Und wenn du Standhaftigkeit so verstehst, dass du gegen Gott rebellierst und sagst, nee, Herr, ich bleibe aber standhaft gegen das, was du von mir willst, so ist es nicht gemeint. Die Standhaftigkeit ist, die Wurzeln sind schön tief, du hast das Wort Gottes gelesen, du bist flexibel, ja, du bist kein gesetzlicher Christ, das kann auch sein, wenn du ein gesetzlicher Christ bist und sagst, so ist es richtig, dann wird es dir vielleicht so gehen, wie wir gleich sehen, aber das kommt erst noch ein bisschen später. Also die Statik, habe ich da dadurch hingeschrieben, des Baumes, ist schon was Faszinierendes, oder? Also wenn du solche Bäume ansiehst, ach, bei uns sind sie ja mini klein, aber wenn du mal Filme schaust über den Regenwald und das sind 80, 150, 200 Meter hohe Bäume, da frage ich mich immer, warum rechne ich als Bauingenieur eigentlich wie ein Irrer immer irgendwelche Statiken? Wer rechnet bitte eigentlich die Statik dieser Bäume aus? Ne? Und das ist einfach ein Wunder Gottes. Ich lobe den Herrn, wenn ich einen Baum sehe und weiß, wie der die Statik hat. Und der hat ja auch verschiedene Gewichte, wisst ihr? Im Winter ist er kahl. Dann kommen Blätter, die machen den Baum schon angreifbar. Und dann kommen auch noch so schwere Äpfel dazu, wie jetzt. Wir haben heute ein Apfeljahr, das sind Tonnen an Äpfeln, die da dranhängen. Und der Baum steht einfach. Der weiß, wie er sich zu verhalten hat, damit es einfach alles funktioniert. Das ist die Standhaftigkeit, nachdem er durch die Bewährungsproben gegangen ist. Denn die Bäume, die Bewährungsprobe nicht bestehen, ne, den habe ich gestern gesehen in Kronach. Seht ihr, der hat die Bewährungsprobe nicht bestanden. Den hat es richtig umgemäht. Und an dem wachsen auch keine Früchte mehr. Den mögen die Naturschützer gern solche Bäume, das nennen die Altholz. Da können jetzt irgendwelche Altholztiere sich drin verkriechen. Aber so sieht ein Baum aus, der nicht in der Standhaftigkeit wie der hier bewährt ist. Wenn wir Brücken bauen, der Martin Kolb baut auch Brücken, manchmal, gell Martin? Meistens legst du eine Bewährung ein, eine Stahlbewährung, ne? Und dann kommt die Bewährungsprobe. Ich meine, wir machen keine Bewährungsproben mehr, wir glauben dem Statiker. Ne? In der Software müssen so viel Eisen rein, dann glauben wir das. Aber diese statischen Berechnungen, wisst ihr, wo die herkommen? Aus Bewährungsproben. Irgendwann haben mal irgendwelche Labore angefangen zu sagen, wir müssen den Beton mal untersuchen, was hält er denn eigentlich auf Druck aus? Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen auch mal die Eisen untersuchen, was halten die denn auf Zug aus? Und irgendwann haben wir gesagt, okay, dann berechnen wir bei der Brücke im Prinzip einfach nur, wie viel Druck entsteht, wenn ein Auto drüber fährt, und unten an der Unterseite, wie viel Zug entsteht. Und wenn wir im Labor eine Bewährungsprobe gemacht haben und haben gewusst, das Eisen hält so und so viel Zug aus, dann kann ich auch ganz beruhigt sein, das Eisen da unten einzulegen, weil es wird es aushalten. Aber ohne die Bewährungsprobe im Labor und überall würde es überhaupt keine Daten geben. Es ist ja so faszinierend. Wir glauben ja immer, dass die alten Burgen und die alten Kirchen, da denken wir immer, die Leute waren so schlau, was die alles gewusst haben. Nichts haben sie gewusst. Die haben einfach drauf losgebaut. Und das Zeug, was heute noch steht, ob das in Paris ist oder sonst wo, reiner Zufall, dass die das so hingebaut haben. Reiner Zufall. Das allermeiste, was die gebaut haben, 99,9%, ist alles schon Schutt und Asche. Aber manchmal haben sie ja doch einen Treffer gelandet, indem sie die Steine alles so gemacht haben. Dann hat auch der Wind und alles dazu gepasst. Also, die Bewährungsprobe mussten deren Gebäude so ganz in echt bestehen. Und viele sind halt einfach nicht mehr da. Ihr könnt mal die Heunischenburg besuchen, Richtung Kronach. So eine bronzezeitliche Befestigung, da siehst du nur noch die Umrisschen und so weiter. Und der Führerschein natürlich, ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist mit dem Mann hier, also Geduld und Frustbewältigung braucht man da schon beim Führerschein, oder? Ich dachte immer, ich bin der totale Autofreak, aber als ich dann tatsächlich in der Bewährungsprobe mit dem Fahrlehrer gefahren bin, dem habe ich schon einige Haare gekostet, dem Fahrlehrer. Also entweder ich war zu langsam, entweder ich habe mir nichts getraut, ich bin nicht fortgefahren oder ich konnte nicht, also das Anfahren war bei mir so schwierig. Also bei mir war das immer so wie Bockspringen, wenn dann Golf, das ist dann so, der ist dann immer so vor sich hin. Und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, mein Auto. Ich habe die Bewährungsprobe bestanden, aber ich musste Geduld haben. Und ich war auch echt teilweise so weit, dass ich gesagt habe, nee, das tue ich mir echt nicht mehr an. Wenn du in der Schule Prüfungen schreibst, ne, das heißt ja immer so schön, der Lehrer sagt doch immer, ihr lernt ja nicht für, sondern, sag das mal am Schüler, der das glauben soll. Ne? Die Wahrheit ist, du lernst wie ein Irrer für die Prüfung, um die Prüfung zu bestehen, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, ich ehre euch, wenn es bei euch so war, bei mir war es echt anders. Wer von euch hat, wenn er eine Matheprüfung geschrieben hat, sich gefreut und hat gesagt, jetzt lerne ich fürs Leben? Ja, geht es euch genau wie mir? Ne? Ganz im Gegenteil, das Ding müssen wir erledigen und dann brauchst du es eh nie mehr. Ne? Oder in Erdkunde und Biologie, ist schon interessant. Also, ihr lieben Lehrerinnen und Lehrer, nicht frustriert sein. Irgendwas bleibt fürs Leben dann schon hängen. Ne? Und wenn es die Freude ist an der Prüfung, ich weiß es nicht. Also man braucht Geduld und Frustbewältigung, auch um in die Standhaftigkeit hineinzukommen. Denn wenn du dann in der Bewährungsprobe die Standhaftigkeit verlierst, wenn du dann ausweichst, wenn du dann sagst, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich höre da jetzt auf, ich breche da jetzt ab. Und als ich dann das letzte Lehrjahr begonnen habe als Gas- und Wasserinstallateur, war ich so kaputt und so frustriert, dass ich zu meinem Papa gegangen bin und habe gesagt, Papa, bitte lass mich diese Lehre beenden. Ich kann nicht mehr. Ich bin depressiv, ich schaff's nicht mehr, wächst mir alles über den Kopf. Wenn er an dem Punkt gesagt hätte, mein Vater, ja, stimmt, du Armer, brechen wir jetzt die Lehre ab, oder? Wäre ich nie zur Reife gekommen, dann wirklich ein Installateur zu sein. Der Papa hat gesagt, 2 Jahre hast du überstanden, da war ich dann 19. Du wirst doch noch ein Jahr schaffen. Obwohl, wenn du 19 bist oder 16 oder 17, ich sag dir ehrlich, ein Jahr kommt dir so lang vor wie mir 10. Wenn mir einer sagt, in 10 Jahren gehst du mal in Pension, denke ich mir, oh weh, das ist ja schon bald. Wenn du am Jugendlichen sagst, der 25 ist, also du musst noch 3 Jahre warten, dann denkt der, das ist ja, das ist die halbe Ewigkeit. Also wirklich. Wenn wir von 12 Jahren Schule sprechen, in unserem Alter denken wir noch 12 Jahre Schule. Wenn du heute einem Erstklässler sagst, so die nächsten 12 Jahre, ne, dann denkt er ja, sein ganzes Leben ist jetzt nur noch Schule. Und dann braucht es Geduld und Frustbewältigung. Und mein Papa hat gesagt, komm, das ja schaffst du, du schaffst es. Wenn du dann jetzt abbrichst, dann hast du nichts in der Hand. Dann stehst du da, dann ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich habe durchgehalten und es hat mir dann auch Spaß gemacht, wie ich es ja gesagt habe. Ich konnte dann viel selbst machen, konnte eine gute Prüfung schreiben und habe dann meinen nächsten Weg gemacht. Deswegen werbe ich dafür, auch wenn du momentan in einer vielleicht ganz kritischen Lebensphase bist, bleib standhaft. Es ist eine Bewährungsprobe. Freu dich, dass du in dieser Bewährungsprobe bist, weil du weißt, dadurch wirst du nicht von Gott zerstört, nicht kaputt gemacht, sondern nicht wie dieser Baum, sondern es ist im Prinzip die Reife. Und deswegen musst du dein Leben vom Ziel her denken, ne? Und dann laufe ich halt an dem Baum vorbei, gerade in Italien. Und da wachsen halt dann einfach hier die Zitronen und die Grapefruits. Aber der Baum musste ganz schöne Bewährungsproben durchleben. Ne? Entwicklung, Reife, Frucht. Und nur ein reifer Christ, ich weiß, es ist herausfordernd, diese Botschaft, nur als reifer Christ kannst du Frucht bringen, ein Baum. Da gibt es ein Beispiel von Jesus, der läuft mal rum und hat Lust auf Feigen. Und dann sieht er einen Feigenbaum und der hat 0,0 Frucht. Und dann sagt er diesem Feigenbaum, du sollst verflucht sein, weil du keine Frucht bringst. Und dann gehen sie in die Stadt, dann kommen sie von der Stadt wieder und wie gesagt, der ganze Feigenbaum ist verdorrt. Und genau das ist es. Ohne Reife keine Frucht. Ohne Frucht ein sinnloses Christsein. Was soll ein Christ, was für einen Sinn hat ein Christ im Rahmen des Missionsbefehls, der keine Frucht bringt? Eigenbeschäftigung oder sonst irgendwas, da nützt auch das beste Bibelwissen nichts. Aber es geht durch diese Bewährungsprobe. Wir müssen anfangen, uns ab heute zu freuen, wenn wir in einer Bewährungsprobe sind. Wenn die Schrauben über uns eng sind und dann kommen finanzielle Herausforderungen dazu. Dann kommen Krankheitsherausforderungen dazu. Irgendwas kommt immer dazu und du fängst an, dich zu freuen, sagst, Herr, das ist eine Bewährungsprobe, Halleluja. Wenn ich durch diese Krankheitsphase mit deiner Hilfe durchgegangen bin, kann ich Menschen, die das Gleiche erleben, stützen, weil ich da reif werde. Menschen, die Depressionen durchlebt und durchlitten haben, die können wieder Menschen, die selbst Depressionen haben, viel besser verstehen, als wenn ich da komme und sage, verstehe ich alles. Es ist so wie katholischer Pfarrer, der dir einen Ehekurs hält. Das ist zwar schön, aber das ist halt Kopfwissen. Aber lieber sind mir halt Leute, die schon eine Ehe 15, 20 Jahre durchlebt haben und mir von ihren Höhen und Tiefen erzählen können, als wenn ich irgendwo ein Kopfwissen habe. Und genauso ist es. Ein Christ ist berufen, reif zu werden und Frucht zu bringen. Und es geht über die Bewährungsprobe. Da freuen wir uns jetzt, ab heute. Wir halten auch Stand und wir halten Stand und wir lassen uns nicht vom Feind oder von irgendjemand abhalten. Und beim Führerschein ist es dann genauso. Hier kriegst du irgendwann dein Scheinchen in die Hand. Bei mir war es dann so, ich bin an einem Sonntag 18 geworden. Total blöd, oder? Total blöd, weil ich wollte ja fahren. Ich hatte den Führerschein bestanden. Und dann bin ich am Sonntag 18 geworden. Dann kam mein Papa rein und hat vorher alle Hebel in Bewegung gesetzt mit notarieller Beglaubigung, was er da alles abgeben musste, dass ihm der Führerschein für mich schon vorher ausgehändigt worden ist. Und er hat mir am Sonntag meinen Führerschein überreicht. Weil auch er geglaubt hat, dass ich jetzt reif bin, auf die Menschheit losgelassen zu werden. Mann, das war so krass damals. Ich habe einen Polo Steilheck gehabt. Und wir waren ich und 8 Personen auf meinem 18. Geburtstag. Ich habe die Rücksitzbank umgeklappt. Und wir sind mit 9 Personen im Polo Steilheck nach Kronach gefahren auf den Marienplatz. Und da waren immer früher tiefergelegte Autos gestanden und lauter so Zeug. Da konnten sich die Männer immer freuen, wenn die Kühlhaube offen waren. Die haben da reingeschaut, denke ich mir, was sehen die da drin eigentlich? Dann bin ich mit meinem Polo auf den Marienplatz gefahren, habe die Heckklappe aufgemacht und alle sind aus der Heckklappe ausgestiegen und die Leute mit ihrem tiefer gelegten Auto haben total geguckt. Also könnte man die Reife dann trotzdem wieder in Zweifel ziehen. Ne? Aber in den 80er Jahren war alles anders. Da war alles anders. In den 80er Jahren war alles anders. Ich bin fortgegangen und ich war fort. Und jetzt konnte meine Mutter nicht eine WhatsApp schreiben oder irgendwas. Die Kinder waren einfach fort. Und es hat einen Deal gegeben, dass man so um 5:30 wieder daheim ist. Und wenn man halt wenn man die Zeit verbummelt hat, ist man nicht um 5:30 heimgekommen. Jetzt musste die Mama daheim ja eine Bewährungsprobe bestehen. Wo sind sie? Ist was passiert? Meine andere Oma war dann immer ganz so, wenn sie dann das Sanitätsauto gehört hat, dann hat sie gleich Weihwasser in Weihwasserkessel und hat alle möglichen Sachen in die Wege geleitet. Und in den 80er Jahren war alles anders. Jetzt müssen wir im Prinzip uns auf die jetzige Zeit fokussieren. Und da gibt es auch Bewährungsproben. Viele für die jungen Leute. Es wird auch viel diskutiert in den Schulen momentan, wie man umgeht mit dem Internet, mit den Social Media und den ganzen Sachen. Und was auf die jungen Leute hier an Information und einprasselt, also auch das ist eine Bewährungsprobe mittlerweile. Wenn man da durchkommt und da nicht abweicht und da wirklich Standhaftigkeit beweist, weil da will im Prinzip jeder dich in seine Richtung ziehen, je nachdem, was du da anklickst. Und deswegen ist der einzige wirkungsvolle Schutz, um über die Bewährungsprobe zur Standhaftigkeit und zur Reife zu gelangen, das Wort Gottes. Und wir müssen uns die Zeit nehmen, im Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes aufzunehmen, über das Wort Gottes nachzudenken und uns vom Wort Gottes her leiten zu lassen. Und Social Media kann ruhig viel erzählen, aber nur das Wort Gottes ist das Unveränderliche in deinem und in meinem Leben. Und eine Bewährungsprobe, in der wir ausgesetzt sind und zu einer Standhaftigkeit, zu der wir gelangen, die ist nur möglich, wenn du einen Anker hast, an dem du wirklich sich festmachen kannst. Einen Punkt, der unveränderlich ist. Und deswegen sagt uns auch der Jakobus, Vater des Lichts, du freust dich an deinen Kindern. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Vater des Lichts, du änderst dich nicht. Du bist der gleiche gestern, heute und morgen. Aber er verändert dich. Er verändert sich nicht, aber er verändert dich. Und zwar in sein Ebenbild. Und der Weg dahin führt über die Bewährungsprobe. Er führt über die Standhaftigkeit, die wir im Heiligen Geist erbitten dürfen, nicht aus eigener Kraft. Und er führt über die Reife, die wir dadurch erlangen. Deswegen sage ich, lasst uns unser Leben, lass deine Situation, die du jetzt hast, vom Ziel her denken. Ich möchte einfach noch eine, zwei Minuten Stille erbitten und dann trau dich doch mal, deine aktuelle Bewährungsprobe dem Herrn hinzulegen und sie dann im Licht der Standhaftigkeit und der kommenden Reife zu sehen und wirklich Gott dafür zu danken, wie es mein Meister gemacht hat, dass er dich in eine Bewährungsprobe hineinnimmt, dass er dich zur Standhaftigkeit auffordert, weil er möchte, dass du zur Reife gelangst in Christus.